Wir kommen zum Thema Bildung, durchaus auch mit Bezug zu Europa, denn das Konzept des Lifelong Learnings, des lebenslangen Lernens, wurde auch im Hinblick auf den Bildungs- und Wirtschaftsraum Europa initiiert. Das an sich sinnvolle Vorhaben hat aber auch seine Kritiker und seine negativen Seiten, weshalb das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, das BIföB, bei Strobel die Seminarreihe The Dark Side of Lifelong Learning ins Leben gerufen hat. Vor kurzem haben sich im BIföB wieder internationale Bildungsexperten und Expertinnen zu diesem Thema getroffen und ich habe die Vortragenden Daniela Rothe und Carsten Bünger sowie den Teilnehmer Ludwig Pongratz zum Gespräch gebeten. Läuft das lebenslange Lernen in Gefahr, dass es uns Menschen lebenslang zu gut geölten Rädchen in einem System macht, wo wir hauptsächlich zu funktionieren haben? Gibt es diese Gefahr?
Ja, aus einer bestimmten Sichtweise gibt es nicht nur diese Gefahr, sondern das ist der Zweck dieses Diskurses ums lebenslange Lernen. Also wenn die Zielorientierung des lebenslangen Lernens in dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, der Employability, wie es so schön heißt, besteht, dann ist sehr offen gesagt, worum es geht. Die Leute sollen funktional bleiben und eben entsprechend in Arbeit gebracht werden, dass sie funktionieren.
Also einerseits würde ich dem zustimmen, das würde ich auch so sehen, vor allem wenn es um die Politik des lebenslangen Lernens geht und um Maßnahmen, die damit verbunden sind. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem auch Lernprozess oder Lernen im Erwachsenenalter gibt, was damit nichts zu tun hat, weil zum Beispiel außerhalb auch dieser Logik stattfindet. Also nicht jedes Lernen, nicht jede Bildungsbemühung im Erwachsenenalter ist sozusagen von vornherein in diesem funktionalistischen Kontext verortet.
Daniela Rothe, können Sie da Beispiele nennen dafür?
Ein Beispiel ist vielleicht, wenn man sich anguckt, was machen Leute sozusagen jenseits auch von ihrer beruflichen Tätigkeit und vielleicht Dingen, die sie dafür an Weiterbildung besuchen, sondern wo sind sie zum Beispiel aktiv, wo, mit wem verbringen sie ihre Freizeit, was tun sie noch so, machen sie was im Verein, singen sie im Chor, es gibt, glaube ich, informelle Kontexte, in denen Lernen eher stattfindet, indem man gemeinsam mit anderen etwas tut. Und Leute würden in dem Kontext auch, glaube ich, gar nicht darüber so sprechen, dass sie dort sind, um zu lernen oder sich zu bilden. Aber solche Prozesse finden statt und deshalb ist es wichtig, solche Kontexte zum Beispiel zu erhalten.
Ludwig Pongratz?
Ja, ich knüpfe mal daran an. Ich glaube auch, es gibt eine Menge Lernprozesse, die zumindest von ihrer offiziellen Seite her nicht dazu anhalten sollen, die Employability zu bestärken. Und trotzdem denke ich, dass selbst diese Prozesse eingebunden werden können, und zwar fast wortlos sozusagen, genau in dieses Regime des lebenslangen Lernens. Ich habe neulich mit Bekannten gesprochen, die sind Musiker. Und was machen die? Die überlegen jetzt und haben das auch schon durchgeführt, ein Konzept für Teams von großen Companies, von großen Unternehmen, denen sie anbieten Teamentwicklung. Und zwar genau dadurch, dass sie sagen, wir können mit euch einen Tag lang arbeiten und ihr werdet euren eigenen Song entwickeln, singen, spielen. Und dann habe ich gedacht, siehste, genau das, wovon ich dachte, das kann man nicht integrieren, ist jetzt auch integriert.
Was wäre der Zweck dieser Übung, des Songschreibens für Arbeit in einem großen Konzern zum Beispiel?
Ja, der Zweck ist, dass man sich in seiner eigenen Kreativität erlebt, dass man gleichzeitig in einem Team, das meistens ja auch mit Konkurrenzen zu tun hat, entdeckt, dass man gemeinsam singen kann. Es gibt also etwas wie eine Harmonie des Teams, zumindest für einen Tag. Und der Song wird mitgenommen und wird dann vielleicht hin und wieder abgespielt, um sich daran zu erinnern, dass man doch eigentlich an einem Strang ziehen soll. Wobei das ja vielleicht genau der ideologische Schleier ist, der darüber liegt.
Carsten Bünger.
Das finde ich ist aber auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass diese Prozesse, die da so zu steuern versucht werden oder so funktional daherkommen, durchaus auch ganz andere Effekte haben können, die dann so gar nicht beabsichtigt sind. Also denkbar wäre ja, dass die besagte Gruppe, die da jetzt nun dieses Teambuilding machen, tatsächlich danach noch miteinander beim Bier sitzen oder bei was auch immer und sich über diese Arbeitsbedingungen austauschen und auf einmal merken, wir haben hier auch auf der Ebene mehr Gemeinsamkeit als gedacht, dass uns alle ganz ähnliche Dinge nerven und sie fangen an, sich darin gehend abzustimmen, dass sie sich bestimmte Sachen so nicht mehr gefallen lassen wollen. Also die Eindeutigkeit darf man da nicht unterstellen. Eindeutig sind diese Prozesse des lebenslangen Lernens und die Versuche ihrer Steuerung nicht, wenn man sie von der Seite her mit betrachtet, dass Erwachsene eben immer auch etwas Eigenes daraus machen können.
Ja, dem würde ich zustimmen. Dem würde ich so zustimmen. Das gehört vielleicht zur Ambivalenz, würde ich nicht sagen. Ich glaube, dein Begriff wäre Widerspruchslagen, in denen sich diese Prozesse vollziehen. Ja, das stimmt. Allerdings muss ich sagen, die Rahmenbedingungen sind sehr eng gesetzt. Also das, was ich im Regime des lebenslangen Lernens genannt habe, das führt doch schon immer wieder dazu, dass sich die gleichen Prozesse durchsetzen. Prozesse von Wettbewerb, von künstlicher Verknappung, von künstlicher Konkurrenz. Am Ende soll dann doch wieder jeder gegen jeden operieren oder leben.
Gäbe es auch die Möglichkeit, das lebenslange Lernen auch gegen diese Systematiken der Wirtschaft, gegen die Systematiken des Funktionierens zu spielen, indem dass man hier auch Freiheitspotenziale eben erschafft, um sich dagegen auch zu wehren, wie das jetzt ein bisschen schon angeklungen ist. Daniela Rothe?
Also ich finde das ein bisschen schwierig mit den Freiheitspotenzialen, aber ich glaube, ein Punkt ist nochmal genau hinzugucken, wo findet was in welchem Kontext statt, weil das Beispiel hat ja gerade, das ist ja auch gerade ein Beispiel dafür, dass etwas explizit genutzt wird und einem Unternehmen angeboten wird und in eine Marktlogik eingebunden wird. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dort auch Widersprüche entstehen, das würde ich auch so sehen. Aber es gibt auch andere Kontexte, glaube ich, die nicht von vornherein in dieser Form oder in diese Form von Marktlogik eingebunden sind, wo die Wahrscheinlichkeit von Widerständigkeit oder von, dass etwas anderes passiert, da wo Leute zum Beispiel miteinander was machen, vielleicht eher größer ist oder mindestens genauso groß. Aber man kann das nicht, ich glaube, die Schwierigkeit ist, man kann die Freiheit nicht herstellen. Also in dem Moment, wo ich sozusagen hingehe und sage, ich versuche das herzustellen, dann funktioniert das nicht.
Aber hat nicht Bildung und Lernen, trägt das nicht immer auch ein Freiheitspotenzial in sich? Insofern, als dass ich mir, wenn ich mehr weiß, ganz einfach mich woanders hinbewegen kann auch.
Also das ist vielleicht Teil dieser ganzen schwierigen Lage. Das ist ja heute nicht, wenn man danach fragt, ob es funktional orientiert ist oder nicht, dass das Funktionieren heute ja nicht darin besteht, dass man möglichst gut gehorchen kann. Funktional sind heute nicht die Arbeiter und Arbeiterinnen, die ihre Tätigkeit nach Plan machen, nach Vorgabe und nach irgendwelchen hierarchischen Verhältnissen sich umsehen, sondern funktional sind diejenigen, die sich auf eine Weise mit ihrem Tätigkeitsfeld identifizieren, dass sie das dort als Selbstverwirklichung erleben, weil dann sind sie bereit, sozusagen bis an die Grenzen sich zu engagieren für das, was sie da bringen müssen. Von daher ist es nicht so einfach, auf der einen Seite den Zwang zu sehen und auf der anderen Seite die Freiheit. Es ist in gewisser Weise die Freiheit der Einzelnen, die gebraucht wird, die hier funktional beansprucht wird. Und das macht die ganze Komplexität aus. Also um nochmal ein anderes Beispiel zu bringen, wenn Erwachsene dazu aufgerufen sind, ihre Biografien im Hinblick auf solche Bezugspunkte eben wie Beschäftigungsfähigkeit und so weiter zu überblicken, dann sind es vielleicht gerade die Momente, in denen sie mal engagiert waren, in denen sie also sich gerade auch in Feldern bewegt haben, die erstmal gar nicht ökonomisch klingen, zum Beispiel sich in einer Bürgerinitiative engagiert haben oder so, die unter bestimmten Voraussetzungen, dass es hier zum Beispiel um eben engagierte, kreative Köpfe geht, zum Bestandteil eines Lebenslaufs werden können, also zum Bestandteil eines Bewerbungsgesprächs werden können und dann auf einmal diejenigen, die eben solche Erfahrungen mitbringen, die interessanteren sind, die dann diese Stelle bekommen. Und dann wird auf einmal etwas funktional, was gar nicht funktional schien oder funktionalisierbar schien.
Welche Rolle spielt denn überhaupt das zivilgesellschaftliche Engagement im Bereich des lebenslangen Lernens?
Also als erstes mal ist die Frage, welche Perspektive man darauf einnimmt. Inzwischen kann man das beobachten, also dass sozusagen, dass es auch da eine Funktionalisierung gibt. Also dass sozusagen Erfahrungen im ehrenamtlichen Bereich genutzt werden für andere Zwecke oder es empfohlen wird, um Qualifikationen zu erwerben, die anderswo einsetzbar sind. Trotzdem, und das ist vielleicht eher eine Frage, kann man ja an der Stelle nicht sagen, dass Ehrenamtlichkeit, dass wir das nicht mehr brauchen oder dass das nicht mehr, dass das keine guten Kontexte sind, wo Personen Erfahrungen machen können, die sie anderswo zum Beispiel nicht machen können. Also insofern würde ich sagen, das ist wie bei vielen anderen Dingen auch, das ist ambivalent. Also das ist einerseits potenziell immer bedroht, davon funktionalisiert zu werden. Gleichzeitig sind sowas wie Ehrenamt wichtige Kontexte, wo Personen Erfahrungen machen, die sie sonst in ihrem eigenen Alltagsleben, ihrer Lebenswelt vielleicht nicht machen können.
Also vielleicht nochmal zu diesem Bereich. Ich meine, auf europäischer Ebene, wo diese Rede vom lebenslangen Lernen so richtig Auftrieb bekommen hat, ging es ja eben zum einen zwar darum, dass Europa der wettbewerbsfähigste Raum der Welt werden sollte. Das ist ganz klar dann eben, das sind die Bezugspunkte Beschäftigungsfähigkeit. Aber im gleichen Papier ist eben auch die Rede davon, dass man Active Citizenship fördern will, dass man den Aktivbürger fördern will. Und das klingt erstmal wie fast eine Ergänzung, eine Alternative, wie das, was sozusagen dann die demokratische Seite des ganzen Papiers oder der ganzen Bemühung um lebenslanges Lernen ausmacht. Aber tatsächlich ist auch dieser Aspekt insofern nicht unproblematisch, wobei ich natürlich Daniela Rothe voll zustimmen würde, dass das Erfahrungsfelder sind, die nicht als solche jetzt hier irgendwie zur Disposition stehen oder irgendwie problematisch sind, sondern mir kommt es auf den Punkt an, dass mit dieser Zielsetzung auf europäischer Ebene den Aktivbürger, den Active Citizenship zu fördern, eine veränderte Form der Engagementpolitik verbunden ist und weniger, also diese Zivilgesellschaft dann weniger als etwas zu begreifen ist, was aus Initiative von unten sozusagen lebt, sondern selbst zunehmend gesteuert wird und Bereiche des Sozialstaats anfängt abzudecken. Also in Zeiten, wo der Sozialstaat sich zurückzieht, um finanzielle Ressourcen davon abzuziehen und Sparmaßnahmen durchsetzt, ist die Zivilgesellschaft und dieser Bereich des Ehrenamts, des Engagements zunehmend tatsächlich die Kompensation für das, was früher sozialstaatliche, wohlfahrtsstaatliche Leistungen waren.
Also das Problem scheint mir zu sein, dass immer damit die Möglichkeit einer Kolonisierung von Lebenswelt verbunden ist. Also mit all diesen Engagements, die gefördert werden. Und manchmal, aber das sage ich jetzt sozusagen als vorsichtige Hypothese, vielleicht bleiben dann nur noch Bereiche übrig, die in einer gewissen Weise grenzwertig sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Sprayer dazu bringen könnte, zum Beispiel ihre eigene Kunst auch noch in dieser Form einzubringen. In dem Moment ist sie kaputt. Es gibt diese Versuche zwar, so mit Jugendlichen und dann kommen Sprayer und aber man merkt, das Eigentliche, was passiert, ist genau das, was undercover passiert. Im Dunkeln und da, wo eigentlich keiner hinschauen kann. Und in dem Moment wird es explosiv oder kreativ. Ich nehme das nur als ein kleines Beispiel. Meine Aufforderung ist nicht, alle sollten Sprayer werden. Aber ich will das nur als Beispiel dafür nehmen. Irgendwo gibt es Grenzen, selbst für das Kolonialisieren von solchen künstlerischen Ausdrucksformen.
Das Lebens Lange Lernen ist ja eigentlich nicht neu. Im Prinzip haben Menschen aller Zeitalter ihr Leben lang gelernt. Was unterscheidet denn jetzt diesen Begriff Lifelong Learning von dem ganz klassischen Begriff des Lebens?
Also ich glaube, ihn unterscheidet, dass unter diesem Begriff tatsächlich ein Programm der Funktionalisierung stattfindet, das sich auch nicht dafür interessiert und eigentlich vergessen hat, genau das, was Sie gesagt haben, dass Lernen stattfindet. Und zwar in welcher Form auch immer, mit welchen Ergebnissen auch immer, also ohne, dass das jemanden quasi interessiert und ohne, dass jemand dasteht mit der Kompetenzbilanz und eine Erfassung macht. Ja.
Also wenn ich über das, ich nenne das ja Regime des lebenslangen Lernens nachdenke, dann scheint es mir im Moment wichtig, zumindest bei meinen eigenen Überlegungen, die konkrete Ebene, also der individuellen Handlungsmöglichkeiten, zu trennen von dem, was so Thinktanks in der Politik dann Policy Design nennen. Also die Art und Weise, wie man gewissermaßen die politische Öffentlichkeit über Programme gestaltet. Also ich denke, wenn man an die individuelle Ebene denkt, dann stößt man sicherlich immer auf diese Momente eben des Widerstands oder des Widerspruchs. Das fügt sich einfach nicht so in ein Leben, wie sich das Programm das vorstellt. Aber mein Eindruck ist, dass die Programmmacher, wer immer da jetzt in den Thinktanks zusammensitzt, sich taub machen für diese Einsicht, dass das gar nicht geht. Aber das haben sie gemeinsam, glaube ich, mit der gängigen Ökonomie, zumindest in den ökonomischen Theorien, die da auch eine entscheidende Rolle spielen, scheint ja auch alles wunderbar nach quasi Naturgesetzen zu funktionieren, wenn man mal die Rahmenbedingungen irgendwie außer Acht lässt oder gleichsetzt. Ich glaube aber, dass das alles eben keine Naturprozesse sind und auch keine gesetzmäßigen Prozesse. Und ich weiß nicht, wie lange diejenigen, die an solchen Großmodellen, Großreformen stricken, also wie etwa dem lebenslangen Lernen, wie lange die noch brauchen werden, bis ihnen klar wird, dass es nicht funktioniert. Aber ich hoffe, dass ihnen das klar wird.
Die Bildungsexperten Daniela Rothe, Carsten Bünger und Ludwig Pongrat zu den dunklen Seiten des lebenslangen Lernens anlässlich eines mehrtägigen Workshops im Bundesinstitut für Erwachsenenbildung bei Strobel.